Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business.
Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier beim Gute Verbesserung Podcast, besser werden, privat und im Business. Und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gesprächspartner bei mir. Und zwar habe ich Dr. Dominik Bräuche bei mir. Ich stelle ihn gleich kurz vor und sage natürlich noch, worüber sprechen wir denn heute? Was hast du heute vom Hören dieses Podcastes? Es geht heute in allererster Linie darum, Schwächen, vermeintliche Schwächen, in Stärken zu verwandeln und vor allem, wie du das Ganze machen kannst. Da hat Dr. Dominik Bräuche seine eigene Technik zu entwickelt und die hören wir uns heute an. Erstmal einen wunderschönen guten Tag. Hallo, lieber Dominik. Ja, Dominik ist Doktor der Experimentalphysik und dazu sage ich jetzt an der Stelle schon mal, er hat in der Schule früher Physik abgewählt. Dazu hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Außerdem ist er Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, Master in angewandter Mathematik in Cambridge. 6 Sprachen, die er spricht, und seine erste Ausbildung, das war die Ausbildung zum Bankkaufmann. Jetzt ist er selbst Unternehmer, nämlich Patentanwalt in seiner eigenen Kanzlei Bräuche und Partner, Patent- und Rechtsanwälte MBB. Großartiger Lebenslauf, ganz, ganz viel schon erreicht. Und ich habe gesagt, es geht um Schwächen, vermeintliche Schwächen in Stärken umwandeln. Du hast in der Schule Mathe, hast in der Schule vor Mathe schon Angst oder Respekt gehabt zumindest und du hast Physik abgewählt.
Ich kann mich erinnern, ich hatte vor Mathe-Klausuren Magenkrämpfe.
Und jetzt und steht dachte, in deinem Lebenslauf, du bist Master in angewandter Mathematik. Wie geht das? Warum?
Offenbar habe ich es kompensiert. Ja. Ja, man muss, oder ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du eine vermeintliche Schwäche hast, dann ist das eine prima Information, nämlich ein Ansatzpunkt, um an dir zu arbeiten. Und ob die Schwäche wirklich da ist oder nicht, daran sollte man keine Gedanken verschwenden, sondern man soll einfach den Gegenbeweis antreten und versuchen, ob man das wirklich nicht kann. Und wenn man Interesse hat, diese Schwäche zu überwinden, dann trägt einen das. Mich hat es zum Beispiel getragen, das Studienfach zu wählen, vor dem ich am meisten Respekt hatte, nämlich die Physik. Mich hat es dann weitergetragen, einen Master in Mathematik an der Elite-Uni Cambridge zu machen. Ich war nicht der Beste von den Noten her in meinem Semester, aber ich bin der Einzige, der das organisiert hat, der sich das Ziel gesetzt hat, ich will an einer Elite-Uni studieren. Und ich bin dorthin gekommen, weil ich mich beworben habe, weil ich mich ans Telefon gesetzt habe, verstanden habe, wie der Bewerbungsprozess funktioniert und dann angenommen worden bin.
Es ging also gar nicht so sehr um die Noten, die schon da standen, sondern du hast in die Zukunft geschaut.
Ich habe die Leute gefragt, als ich in Cambridge war, was sind eure Aufnahmekriterien? Und die meinten, ja, die Noten sind nicht unwichtig, aber wir wollen hier auch einen befruchtenden Mix an Studenten haben. Mhm. Und uns ist es wichtig, dass wir Leute aufnehmen, die schon einmal im Ausland waren, soziales Engagement haben. Ich habe zum Beispiel meinen Zivildienst oder sozialen Dienst in Montpellier gemacht mit Obdachlosen, check, die schon ein bisschen Lebenserfahrung haben und die sich engagieren. Und ja, das habe ich bedient und deswegen bin ich dort genommen worden. Das heißt, man soll sich nicht von vermeintlichen Hürden aufhalten lassen, man soll es einfach mal versuchen.
Und du hast ja auch ein gutes Stück über den Tellerrand geschaut. Du hast jetzt nicht gesagt, okay, hier habe ich mein Ist-Zustand, also ein Stück Papier, auf dem irgendwelche Zahlen draufstehen. Fachleute nennen das Zeugnis oder ähnlich. Und du hast nicht gesagt, so, es geht halt jetzt nicht, sondern ich höre erst mal danach, was sind denn eigentlich die Kriterien? Was kann ich denn vielleicht noch abliefern, was denen wichtig ist, um meinem Ziel ein Stück näher zu kommen? Du hast nicht gesagt, das hier ist der Ist-Zustand, damit ist mein Leben jetzt bestimmt. So sieht es jetzt eben aus.
Genau. Man soll sich nicht von vermeintlichen Ist-Zuständen und Wahrheiten aufhalten lassen. Muss sich schon definieren, wo man hin möchte. Und dann muss man mit der Chance, dass man scheitert, einfach mal gucken, wie weit man kommt. Allerdings, wenn man im Vorhinein Angst hat zu scheitern und dieses Scheitern dann als Zurücksetzung nimmt, dann ist es natürlich ein Nachteil. Dann sollte man gar nicht erst anfangen.
Woher nimmst du diesen Mut? Woher hast du diesen Mut genommen, dass du dich da bewusst in die Situation gegeben hast? Dass du dann eben auch noch in Mathe und auch noch in Physik weitergemacht hast, obwohl du gerade vor Mathe-Klausuren sogar Bauchschmerzen hattest, Magenkrämpfe hattest?
Es ist nicht unbedingt Mut. Es ist auch, vielleicht ist das eine gute Botschaft, Training. Das ist eine Technik, eine Einstellung, die man sich antrainieren kann, die man üben kann. Wenn man einfach oft genug sich eine vermeintliche Schwäche anschaut und sagt, okay, ich nehme das als Herausforderung, wie kann ich das in eine Stärke verwandeln und das einfach versucht, dann ist man schon mal viele Schritte weiter als viele Leute, die ihre Schwächen einfach akzeptieren. Denn wenn man einfach den Status quo akzeptiert, dann kommt man garantiert nicht weiter.
Das ist definitiv sicher. Und das hat auch du hast auch eine kleine Geschichte zum Thema Theater. Denn du hast in welchem Alter war das, als du gestottert hast?
Ich habe als Kleinkind oder vor der Schule und noch in der Schule und noch auf dem Gymnasium, wenn ich es recht überdenke, gestottert. Genau. Weil wenn ich selber gedacht habe, dann war ich unsicher, meine Gedanken waren vielleicht schneller, als es meine Zunge mitgemacht hat. Immer Zurücksetzung durchs Material. Und das war natürlich eine Schwäche, zu stottern. Und das habe ich kompensiert, indem ich, also nicht, dass ich es bewusst kompensiert hätte, aber ich habe dann Theater begonnen zu spielen. Und für einen Stotterer ist es natürlich nicht die erste Wahl, Theater zu spielen. Aber das hat eigentlich immer sehr gut geklappt.
Auch das musst du dir einfach mal vorstellen. Du hast eine Schwäche in Sachen Sprache. Das heißt, wenn du selbst als Dominik durch die Schule gegangen bist oder an der Tafel standest, dann hast du gestottert. Und jetzt stellst du dich ganz bewusst auf eine Bühne vor teilweise hunderte Zuschauer und spielst sogar eine Hauptrolle. Du hast Hauptrollen gespielt im Theater.
Was wunderbar geklappt hat, denn ich habe mich auf meine Aufgabe konzentriert, ich habe mich auf meine Aufgabe fokussiert und ganz wichtig, auf der Bühne, da war ich nicht ich selber, ich habe nicht für mich selber gesprochen, sondern ich habe mehr oder minder frei meinen Text abgesprochen und geschauspielert dazu. Und da war ich frei und habe gemerkt, okay, ich muss überhaupt gar nicht stottern, ich habe mir Theatertechniken angelernt, die ich dann auch fürs Leben gelernt habe. Hast du mich schon mal stottern hören?
Wir kennen uns jetzt schon seit 2 Jahren, würde ich sagen. Und nein, ich habe dich noch nicht stottern hören.
Nee, bin ich vollkommen losgeworden. Klar.
Du hast dich dieser Schwäche gestellt, du hast sie nicht akzeptiert, sondern du hast gesagt, ich gehe das sogar bewusst an. Und das vor Publikum. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das bedenke. Denn mit so einer Art Schwäche wirklich dann auch noch vor Menschen zu gehen und sich dahin zu stellen und zu trauen, zu sprechen, eine Rolle zu spielen und das dann auch noch stotterfrei. Wie schnell ging das dann, dass diese Schwäche auch im Alltag so langsam verschwunden ist?
Ich weiß es nicht mehr, aber relativ sofort. Das war für mich aber auch kein Problem mehr. Denn also der Trick war, dass ich aus meiner Haut herausgegangen bin, dass ich einen Umweg gegangen bin. Und über das Theater habe ich so viel Zuspruch bekommen und Selbstvertrauen bekommen. Es war dann überhaupt gar nicht mehr nötig zu stottern. Insofern ist das Stottern auch verschwunden.
Ganz wichtiges Wort, was du gerade sagst, Selbstvertrauen. Wie viel Selbstvertrauen benötige ich in der heutigen Zeit? Vielleicht auch, du kannst ja auch als Unternehmer sprechen, wenn du ein Unternehmen gründest.
Man hat immer zu wenig Selbstvertrauen. Und es ist immer der falsche Zeitpunkt, etwas zu wagen und unternehmerisch tätig zu werden. Und deswegen gibt es niemals einen besseren Zeitpunkt als jetzt. Man muss einfach mit dem arbeiten, was man jetzt hat. Und man muss sich ein Ziel setzen und gucken, wie man dahin kommt. Es ist meistens ein Fehler, die Sachen zu vertagen und eine Entschuldigung auf diese oder jene Sache zu warten. Eigentlich ist die richtige Antwort, man soll jetzt anfangen. Und ein Anfang ist ja auch noch nicht die volle wirtschaftliche Festlegung auf ein Unternehmertum, was einen in die Privatinsolvenz reißt, sondern der Anfang ist, dass man sich geistig ernsthaft damit beschäftigt und konkrete Vorbereitungen trifft. Und das soll man tun.
Jetzt ist es ja so, dass ich immer wieder höre von Unternehmern, nee, ist nicht ganz richtig, sondern von Menschen, die gerne Unternehmer sein möchten, die mir dann erzählen, wie lange sie schon am Vorbereiten sind, wie lange, auf welchen Schritt sie noch warten und dies müssen sie noch perfektionieren. Aber da kommt dann nichts bei hinten raus. Ich glaube, weil die Angst oder das Selbstvertrauen eher dann zu niedrig ist, die Angst zu groß, das Selbstvertrauen zu niedrig, zu sagen, ich schaffe das, ich kann da jetzt hingehen, ich muss warten, bis alles perfekt ist, aber wenn es perfekt ist, dann ist es wahrscheinlich eher schon zu spät, oder?
Ja, ich habe den Prozess ja auch hinter mir, insofern spreche ich als jemand, der sich durchgearbeitet hat. Wahrscheinlich ist die erste Entscheidung, sich zu entscheiden, ob man Unternehmer sein möchte. Mhm. Als Unternehmer entscheidet man auf einer unzureichenden Informationsbasis mit unzureichenden Mitteln und muss etwas unternehmen und ins Risiko gehen, was man überhaupt gar nicht abschätzen kann.
Ist das naiv?
Das ist Unternehmertum. Man muss am Ende des Tages, ist es ein Bauchgefühl. Kann ich mit dem Restrisiko leben, kriege ich das hin? Wenn man irgendwelche Berater fragt, dann werden dir nie, die Berater können dir niemals dieses unternehmerische Risiko abnehmen. Den Sprung ins Unbekannte muss man selber wagen. Und man muss auf andere hören, man darf aber auch nicht auf andere hören. Jeweils in den richtigen Sachen.
Und die Schwierigkeit ist natürlich zu erkennen, wann sind es die richtigen Sachen. Ich glaube, das kann man auch gar nicht wirklich erkennen. Da kommt es auf viel eigenes Bauchgefühl an und auch eine Selbsteinschätzung der Situation. Und da hast du eben schon gesagt, ein Stück weit mutig zu sein, sich seinen vermeintlichen Schwächen einfach mal zu stellen und zu sagen, da bin ich halt jetzt nicht so gut drin, da gehe ich jetzt ganz bewusst dran. Und das hast du jetzt auch gemacht. Wann hast du den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt? Das ist jetzt wie lange her?
Ziemlich genau ein Jahr.
Du bist jetzt seit einem Jahr in eigener Kanzlei. Wir sitzen gerade drin und es ist eine sehr tolle und hochwertige Kanzlei. Auch das war eine bewusste Entscheidung.
Klar. Mein Job ist wichtig, weil ich für meine Mandanten wichtige Sachen mache. Ich bin wichtig, weil ich Leuten helfe. Und meine Dienstleistung ist eine hochqualifizierte Dienstleistung mit bestimmten Marketingaussagen. Ich bin zuverlässig, ich bin gründlich, meine Dienstleistung ist hochwertig, ich gebe mir Mühe. Und dem ordnet sich unter, was ich anziehe, nämlich einen Anzug mit Krawatte, und dem ordnet sich unter, wie meine Kanzlei auszusehen hat, nämlich in guter Lage, in ruhiger Atmosphäre, dass man wichtige Themen gut besprechen kann.
Also du musst dir den Rahmen auch schaffen und das drumherum bauen, was du sein möchtest.
Genau.
Und zwar nicht, was du jetzt bist, sondern auch das, was du in Zukunft sein möchtest.
Nein, du musst danach planen, was du sein willst und nicht danach, was du bist.
Also ganz wichtig, in die Zukunft reinzuschauen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du in deiner täglichen Arbeit hast. Denn als Patentanwalt, was darf ich mir genauer darunter vorstellen? Meldest du nur irgendwelche Logos an für Unternehmen? Ich glaube, es geht noch viel, viel weiter.
Ja, als Patentanwalt bin ich ein Anwalt für Ideen. Das heißt, wenn jemand eine Idee hat und geistiges Eigentum geschaffen hat, was das moderne Öl ist, und andere Rohstoffe haben wir in Deutschland kaum, dann bin ich dafür zuständig, das Produkt und das Geschäftsmodell und das geistige Eigentum zu schützen. Und zum Schutz technischer Ideen muss ich technisches Verständnis haben. Wenn ich die Technik nicht verstehen will, dann könnte ich sie nicht rechtlich so umsetzen, dass man wirtschaftlich auch etwas von dem Schutzrecht hat, was ich mache. Und deswegen schütze ich technische Konzepte mit Patenten, ich schütze Logos und Schriftzüge mit Marken und ich schütze neue und interessante Formen mit Designs. Und am Ende des Tages ist es egal, ob ich Designs, Patente und Marken verwende, das sind alles nur Werkzeuge. Ich muss verstehen, wie ist das Geschäftsmodell, wie ist das Produkt. Und da muss ich Transfer leisten. Das finde ich das Interessante am Job und darauf hat mich auch das Physikstudium ganz gut vorbereitet. Über den Tellerrand hinaus zu denken, originell zu denken und Sachen zusammenzuführen.
Und du hast ja auch eine sehr kreative Arbeit. Wenn jetzt der Klient bei dir oder vor dir sitzt, dann sagst du nicht nur, ja, ich schütze ihnen das jetzt, so wie sie das haben wollen, sondern du denkst ja ganz stark mit und auch für deinen Klienten. Das heißt, du guckst auch da wieder weit in die Zukunft und bringst auch deinen Klienten auf gewisse Ideen, was er überhaupt mit dem Schutz alles noch anstellen kann und entwickelst ja sogar noch ein Geschäftsmodell für ihn. Was gibt's da für Beispiele?
Ja, in der Tat interpretiere ich meine Rolle als Patentanwalt ein bisschen freier, nämlich eigentlich als Unternehmensberater mit einer Spezialkenntnis in Patentrecht. Und weil ich denke, dass ich zuallererst verstehen muss, was ist der wirtschaftliche Zweck des Produkts oder das Geschäftsmodell des Mandanten. Denn wenn ich den nicht kenne, dann machen Schutzrechte auch überhaupt keinen Sinn. Deswegen rede ich auch, ist das das Erste, was ich in einem Gespräch herausfinden möchte. Und das macht mir auch Spaß und ich merke, dass ich auch besser geworden bin, seitdem ich selber Unternehmer bin, auf eigene Rechnung. Überdenke auch Sachen wie Förderung, Vermarktung, Ausrichtung des Produktes und dann erst steige ich in die Technik ein und dann erst an dritter Stelle ins Rechtliche. Denn wenn die Sache nicht geschäftlich interessant ist, dann muss ich die Technik nicht durchleuchten und schon gar nicht das Rechtliche prüfen. Und weil ich gerne Unternehmensberater bin mit Spezialisierung, aber nicht alles abdecken kann, arbeite ich mit einem Netzwerk an Partnern, die andere Spezialgebiete abdecken. Es ist aber wichtig, dass ich die Themenfelder schon andenke, damit die Strukturen für das Geschäft meiner Mandanten richtig gelegt sind. Das macht mir Spaß und ich habe die Erfahrung gemacht, was Spaß macht, ist auch oftmals gut. Und so ist jedenfalls das Feedback von meinen Mandanten, dass sie da einen echten Mehrwert sehen.
Wenn ich jetzt selbst Unternehmer bin und vielleicht gerade gegründet habe oder vorhabe zu gründen, wann glaubst du, hat es Sinn, mal mit einem Patentanwalt Kontakt aufzunehmen? Ist es dann, sobald ich ein eigenes Logo habe, ist das dann überhaupt schon wichtig, das dann schützen zu lassen? Oder wann empfiehlst du, einfach mal mit einem Patentanwalt darüber zu sprechen?
Ich würde so schnell wie möglich mit dem Patentanwalt reden. Das ist immer eine sehr gute Orientierung und Einordnung, was der Kern des Geschäftsprojektes ist und wo man Schutz braucht, wo man keinen Schutz braucht. Wo man sich Schutzrechte vielleicht zunichte macht, weil man wesentliche Informationen bereits veröffentlicht hat und man deswegen überhaupt kein Patent darauf mehr bekommen kann. Und außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass Schutzrechte quasi eine sehr elegante Art des Projektmanagements sind, weil man das machen muss, was man für jedes gute Geschäftsmodell braucht. Man muss auf den Kern des Geschäftsmodells kommen, man muss sich fragen, was ist wesentlich, was ist nicht so wesentlich, was sind meine Kernkompetenzen und was kann ich weglassen. Und warum soll man sofort mit einem Patentanwalt reden? Das sage ich nicht als Vertreter meiner Zunft. Es muss nicht unbedingt viel kosten. Es gibt bei der IHK kostenlose Beratungsstunden von Patentanwälten und jeder Patentanwalt, der was auf sich hält, der wird für schmales Geld eine Erstberatung machen oder lässt sich, wie ich, gerne mal anrufen und gibt mal so eine grobe Orientierung, was man machen kann und was überhaupt Sinn macht. Insofern rufen Sie einen Patentanwalt an.
Also dazu ist es nie zu früh und eher sogar zu spät, sobald ich, du hast eben gesagt, gewisse Informationen schon gestreut habe, schon veröffentlicht habe, dann kann es sogar zu spät sein, diese Idee oder das noch zu schützen, obwohl es ja meine Idee ist.
Genau, aber wenn eine Idee veröffentlicht ist, dann ist es im Grundsatz so, dann ist sie gemeinfrei. Dann ist sie quasi wie Freibier.
Okay, also zugreifen und Spaß haben und dann eventuell Geld verdienen. Und dann verdient der andere Geld und nicht ich selbst, obwohl es meine Idee war.
Genau. Und oft ist es so im Entwicklungsprozess, man hat eine Idee, man weiß noch nicht, ob sie so richtig gut ist, ob sie trägt. Man möchte sich vergewissern bei anderen Leuten. Man möchte sich vielleicht Partner, Investoren an Bord holen. Man fragt bei Auftragsproduzenten nach, kann man das überhaupt machen? Man fragt im Bekanntenkreis herum, würdest du so ein Produkt kaufen? Und damit muss man sehr vorsichtig sein, weil man sich damit die Schutzfähigkeit zerschießt. Und die Schutzfähigkeit ist oft sehr wichtig. So eine Patentanmeldung ist oft das Eintrittsticket für Investoren, für Start-up-Veranstaltungen, für Business Angels und so weiter.
Wow. Dominik, wir haben am Schluss des Podcasts immer ein kleines Blitzinterview. Da stelle ich den Interview- und Talkpartnern immer einige Fragen und das würde ich jetzt gerne auch mit dir machen. Und zwar, was sind denn Fehler für dich? Also beende mal den Satz, Fehler sind für mich.
Ansatzpunkte für Verbesserungen.
Ich bin erfolgreich, wenn ich
zufrieden bin und wenn die Leute um mich herum auch zufrieden sind. Das sind nicht nur die Familie, sondern auch meine Partner, meine Mandanten, die Leute, die etwas für mich machen, wenn ich mich wohlfühle mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe.
Mhm. Familie ist
das Wichtigste.
Meine nächste Veränderung oder Verbesserung ist
der nächste kleine Schritt, der mir über den Weg läuft. Das muss nicht geplant werden, das kann klein sein. Das ist einfach das Nächste, wo man inkrementell etwas verbessern kann.
Das ist ja auch eine kleine Strategie von dir, dich ganz bewusst der einen oder anderen kleinen Herausforderung zu stellen.
Ja.
Und daran zu wachsen und besser zu werden.
Vermeintliche Schwächen in Stärken zu verwandeln.
Großartiger Abschlusssatz, vermeintliche Schwächen in Stärken umzuwandeln. Das ist so das Hauptthema heute von dir, auch Selbstvertrauen in sich zu haben und den Status quo nicht zu akzeptieren und beizubehalten, sondern mindestens weiter zu wachsen. Und da du eben gesagt hast, es ist nie zu früh, mit einem Patentanwalt zu sprechen, hast du noch ein besonderes Geschenk für unsere Hörerinnen und Hörer des Gute Verbesserung Podcast. Und zwar, was haben wir uns ausgedacht?
Rufen Sie mich gerne an und für ein kostenloses, unverbindliches Erstberatungsgespräch, in dem ich Ihnen vielleicht weiterhelfen kann bei den Fragen, wie ist mein Geschäftsmodell auszurichten, was ist wesentlich, was ist unwesentlich und kann ich erstmal weglassen, was ist schützenswert an meinem Geschäftsmodell und wie kann man vorgehen.
Wir packen in die Shownotes eine E-Mail-Adresse und an diese E-Mail-Adresse kann jeder von euch einfach eine Mail schreiben an Dr. Dominik Bräuche, am besten mit dem Betreff Podcast-Interview mit Raphael Stenzhorn. Und für die ersten 5, die das machen, gibt es dann sogar eine halbe Stunde Komplettberatung, völlig kostenlos. Das als kleine Chance, direkt dein Geschäftsmodell zu überprüfen, deine Ideen, ist es schützenswert, hat es Sinn und wie kannst du dein Modell, deine Idee bestmöglich monetarisieren und weiter nach vorne bringen. Das als kleines Geschenk von Dr. Dominik Bräuche, Patent- und Rechtsanwälte MBB. Dankeschön, Dominik, für das großartige Interview und auch fürs Mutmachen. Ich glaube, da war viel Mutmachen dabei heute.
Sehr gerne, so soll es sein. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Ja, und dir sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du auch diesen Podcast vielleicht am besten mit 5 Sternen bewertest. Außerdem freue ich mich sehr über deine Rückmeldung. Vielleicht hast du ja sogar Anregungen, Wünsche oder auch Ideen, die irgendwann mal hier im Gute Verbesserung Podcast angesprochen werden sollten. Schick mir doch dazu gerne einfach eine E-Mail und zwar an podcast@raphael-stenzhorn.com. Dankeschön fürs Zuhören, dein Raphael.
Der Gute Verbesserung Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden privat und im Business.